You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Hallo und herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für heute Donnerstag, den 21. April 2022. Heute beschäftigen wir uns mit dem Völkermord an den ArmenierInnen. An diesem Sonntag vor 106 Jahren begann nämlich die Vertreibung und systematische Vernichtung der ArmenierInnen und Armenier im Osmanischen Reich. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's. Am 15. April wurde der Köpi-Wagenplatz wieder besetzt. Laut dem Twitter-Kanal Köpi und Köpi-Platz wurde die Neubesetzung am Abend wieder von der Polizei geräumt. Der Köpi-Wagenplatz wurde vor einem halben Jahr von der Polizei brutal geräumt. Grund für die Räumung damals waren die Belange eines Investors, der einen Räumungstitel erwirkt hatte. Gegen 19 Uhr wurde das Gelände wieder besetzt. Neben Feuerwerk, Knallkörpern und Rauchtöpfen wurde Musik gespielt und Reden gehalten. Außerdem wurden Transparente aufgehangen. Nach Polizeiangaben wurden Stacheldraht und 11 Feuerlöcher sichergestellt. In einer Pressemitteilung der Initiative Köpi bleibt heißt es: Wir sind hier, um zurückzufordern, was uns gehört. Es war nicht nur ein Stück Land für uns, es war unser Zuhause. Es war Familie. Es war ein Ort, um Menschen aus der ganzen Welt willkommen zu heißen, um voneinander zu lernen und sich zu unterstützen, zum Wachsen und sich verbinden. Der Tagesspiegel berichtet, dass im Zuge der Wiederbesetzung vom 15. April 15 Männer und Frauen festgenommen wurden. Alle Aktivistinnen seien nach Feststellung ihrer Identität wieder auf freien Fuß gekommen. Laut dem Amtsgericht Halle-Saale findet heute um 10 Uhr die Hauptverhandlung gegen 4 Angeklagte wegen gefährlicher Körperverletzung statt. Den Angeklagten wird laut Pressemitteilung vorgeworfen, Anfang 2019 auf 2 Frauen und einen Mann eingeschlagen zu haben. Dies geschah vor dem ehemaligen IB-Haus in der Adam-Kuckhoff-Straße 16 in Halle. Laut Pressemitteilung sollen die Angeklagten eine der Frauen zu Boden gestoßen haben. Durch den Aufschlag mit dem Kopf auf den Boden habe sie das Bewusstsein verloren. Einem Mann sei gegen den Kopf geschlagen worden, im weiteren Verlauf sei von den Angeklagten Pfefferspray gesprüht worden, weshalb die Augen der Geschädigten gereizt wurden. Den Angeklagten drohen 6 bis 10 Jahre Haft. Da der jüngste Angeklagte zur Tatzeit noch heranwachsend war, ist für die Verhandlung das Jugendgericht zuständig. Es hat im Falle eines Schuldspruchs zu entscheiden, ob auf diesen Angeklagten das allgemeine Strafrecht oder aber eine Sanktion nach dem Jugendstrafrecht zur Anwendung kommt. In Bayern haben SPD und Grüne einen weiteren NSU-Untersuchungsausschuss beantragt. In Bayern beging der NSU die Hälfte seiner Morde, 3 in Nürnberg, 2 in München. Mit dem Mord an Enver Şimşek, der an seinem Blumenstand in Nürnberg-Langwasser erschossen wurde, begann im Jahr 2000 die Serie. In Nürnberg gibt es besonders viele offene Fragen. Einiges deutet darauf hin, dass die Nürnberger Neonazis und das NSU-Umfeld in Thüringen und Sachsen enge Kontakte gepflegt haben. Insgesamt sind es 198 Fragen, die SPD und Grüne in ihrem Katalog aufgelistet haben. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Vorgehen der Behörden, die jahrelang aus vermeintlich rassistischen Motiven in die falsche Richtung ermittelten. Anstatt gegen Neonazis vorzugehen, unterstellten sie den Opfern etwa Verbindungen in die Drogenkriminalität. In diesen Tagen wird weltweit des ersten Völkermordes in der modernen Menschheitsgeschichte gedacht. Am Sonntag vor 107 Jahren, am 24. April 1915, begann die Vertreibung und systematische Vernichtung von Armenierinnen und Armeniern im Osmanischen Reich. Der Völkermord war einer der ersten systematischen Genozide des 20. Jahrhunderts. Er geschah während des Ersten Weltkrieges unter der Verantwortung der jungtürkischen Regierung. Nahezu alle armenischen BewohnerInnen wurden vertrieben oder ermordet. Nach Schätzungen handelte es sich um bis zu 1,5 Millionen ArmenierInnen und Armenier, das war etwa die Hälfte der damaligen armenischen Bevölkerung. Intellektuelle, SchriftstellerInnen, JournalistInnen, Geistliche, RechtsanwältInnen, ÄrztInnen, Parlamentsabgeordnete und andere wurden verhaftet und in die syrische Wüste ins Exil geschickt. Nur wenige von ihnen konnten sich retten. Was dabei passiert ist und welche Folgen das bis heute hat, damit wollen wir uns diese Woche etwas ausführlicher beschäftigen.
Starben sie, von Kurden erschlagen, von Feldjägern beraubt, erschossen, erhängt, vergiftet, erdolcht, erdrosselt, von Seuchen verzehrt, ertränkt, erfroren, verdurstet, verhungert, verfault, von Schakalen angefressen. Kinder weinten sich in den Tod, Männer zerschmetterten sich an den Felsen. Mütter warfen ihre Kleinen in die Brunnen, Schwangere stürzten sich, die Hände aneinander gebunden, mit Gesang in den Euphrat. Alle Tode der Erde, die Tode aller Jahrhunderte, starben sie. Dieses Zitat hat ein deutscher Schriftsteller 1919 in einem offenen Brief an den Präsidenten der USA geschrieben. Er wollte bewirken, dass die Menschen nicht die Augen vor den Verbrechen verschließen, die er gesehen hat, die Austreibung und Vernichtung von 2/3 der armenischen Bevölkerung im Osmanischen Reich im Jahre 1915. Erreicht hat er damit nichts, und auch noch heute wird die Ermordung von ca. 1,5 Millionen Armeniern immer wieder totgeschwiegen. Die christlichen Armenier waren als osmanische Untertanen bis 1876 vor dem Gesetz. In der Realität waren sie Menschen zweiter Klasse. Sie hatten zum Beispiel eine überdurchschnittlich hohe Steuerlast zu tragen und durften nicht in der Armee dienen und keine staatlichen Posten besetzen. Die armenischen Bauern lebten in völliger Rechtlosigkeit. Sie durften keine Waffen besitzen, waren schutzlos von Übergriffen kurdischer Banden und der Willkür korrupter türkischer Staatsdiener ausgeliefert. Immer wieder kam es zu Pogromen an den Armeniern. 1894 und 1896 starben 300.000 Menschen. Ende des 19. Jahrhunderts begann sich im armenischen Volk etwas Widerstand zu regen. Die Armenier bildeten Parteien oder Vereine. Ihre Forderungen waren allerdings eher harmlos. Sie klagten über die Rechtsunsicherheit und verlangten eine Gleichbehandlung. 1908 wurde in Konstantinopel die Macht von den sogenannten Jungtürken erobert. Diese beschnitten die Rechte des Sultans erheblich und damit setzten auch die Armenier große Hoffnungen in die neue Regierung. Von nun an dachten sie, würden für sie bessere Zeiten anbrechen. 1913 ergriffen die Jungtürken vollständig die Macht. Die Anhänger waren zum Großteil fanatische Osmanen. Das Ziel dieser Leute war ganz einfach, eine Errichtung eines festen Osmanischen Reiches. Das Motto, die Türkei den Türken. Dabei sahen sie die Grenzen des Osmanischen Reiches noch viel weiter ausgedehnt, als sie eh schon waren. Also über den Kaukasus hinaus und bis in die Steppen von Kasachstan zum Beispiel. Die Armenier waren den Jungtürken, in dem Falle ein Dorn im Auge, weil sie als christliches Land eben nicht diesen islamischen Eroberungsfeldzügen positiv gegenüberstanden. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges war für die Türken der optimale Zeitpunkt, um sich der armenischen Frage endgültig zu entledigen. Durch den Krieg konnten sie nicht nur ihren wahrscheinlich schon lange ausgearbeiteten Völkermordplan durchführen, sondern sie lieferten sich selber auch noch den Vorwand dafür, beziehungsweise der Bevölkerung im Osmanischen Reich.
Thank you.
Die Armenier wurden beschuldigt, mit dem Kriegsgegner Russland zusammenzuarbeiten. Deshalb müsste man sie aus dem Frontgebiet evakuieren. So war die offizielle Beschreibung dessen, wozu man auch Deportation sagen kann. Ende März 1915 wurde in Kilikien mit der Deportation begonnen. Zuerst wurden die Intellektuellen eines Dorfes oder einer Stadt verhaftet und meistens sofort erschossen. Frauen, Kinder und ältere Leute mussten auf den Todesmarsch gehen, der in der syrischen Wüste endete. Arbeitsfähige junge Männer wurden in Arbeitslager verschleppt. In diesen Arbeitslagern gab es bereits erste Gaskammern. Der 24. April 1915 ist ein ganz besonderer Tag für die Armenier. Heute wird dieser Tag als Gedenktag für die Opfer des Völkermordes begangen. An diesem 24. April 1915 wurde die intellektuelle und politische Elite von Konstantinopel verhaftet und ermordet. Ab diesem Zeitpunkt wurden dann auch in fast allen anderen Provinzen und kleinen Dörfern die Armenier verhaftet, erschossen und deportiert. Der ganze Schrecken dauerte über ein Jahr. Am 4. Oktober 1916 meldete der deutsche Botschafter in Konstantinopel, Radowitz, nach Berlin an seine Vorgesetzten. Von 2,5 Millionen Armeniern des Osmanischen Reiches wurden 2 Millionen deportiert und 1,5 Millionen sind umgekommen.
Im Ersten Weltkrieg war das Deutsche Reich Verbündeter der osmanischen Türkei und hat also nichts Wirksames getan, um diesen Völkermord zu verhindern, fühlte ich mich als Deutscher auch herausgefordert, mich mit dieser Geschichte. Noch dazu, wo die ganze Frage des Völkermords an den Armeniern, das Genozid an den Armeniern, wie der völkerrechtliche Terminus lautet, ist bis heute eine heiß umstrittene Sache in der Geschichtsschreibung. Und nicht nur in der Geschichtsschreibung, sondern es ist ein heißer Streit zwischen etwa der Regierung der Türkei und denjenigen, die sich damit beschäftigen. Also das, wie Sie merken, sind nicht nur Fragen der Vergangenheit, sondern das sind ganz brisante Fragen auch der Gegenwart. Und wir selber haben auch ziemlich heftig zu kämpfen, dass unsere Arbeit nicht missverstanden wird. Also ich habe zum Beispiel auch erlebt, dass jetzt offizielle türkische Propaganda gegen unsere Arbeit gemacht wird und dass man befürchtet auf türkischer Seite, dass unsere Arbeit instrumentalisiert wird. Das war ein bisschen für mich ein bisschen sehr übertrieben, dass man mir sagte, unsere Arbeit zielt letztlich darauf hin, die Türkei aufzulösen, indem also ein Völkermord anerkannt wird von Seiten der Türkei und dass dann natürlich auch, wie wir das in Fragen des Holocaust erleben, auch bestimmte Fragen der Wiedergutmachung auftauchen. Und da versucht man von türkischer Seite heute also von vornherein diese Sachen abzulehnen. Es gibt nur sehr kleine Gruppen von türkischen Wissenschaftlern, die diese Frage positiv aufnehmen. Aber wie gesagt, das ist eine ganz heiße Kartoffel, auch in Deutschland, weil die Türkei NATO-Mitglied ist. Auch in den USA ist es eine ganz heiße Sache. USA, Türkei, auch die NATO-Beziehungen. Also an offizieller Stelle spricht man so oft man kann nicht über das Schicksal des armenischen Volkes.
Die Verbindungen zwischen Armenien und Deutschland haben eine lange Geschichte, eine zwiespältige auch. Deutschland hatte im Militärpakt mit dem Osmanischen Reich während des Ersten Weltkrieges sehr dunkle Aufgaben mitzuerfüllen. Deutsche Offiziere halfen mit, zum Beispiel in Urfa, einer Stadt in der Ostprovinz des Osmanischen Reiches, die armenische Bevölkerung mit zu eliminieren. Deutsche Politiker während des Ersten Weltkrieges tolerierten auch die türkische Politik der Vereinheitlichung des Osmanischen Staates und der Eliminierung der Minderheiten in dem relativ großen und unübersichtlichen Vielvölkerstaat. Das ist die dunkle Seite dieser langjährigen Beziehungen von Deutschland zu Armenien. Eine ganz kleine, aber dafür auch nicht minder bedeutende Seite ist personifiziert durch Johannes Lepsius, einen Pfarrer aus dem Mansfeldischen, der in Friesdorf die osmanische Mission gründete, die mit Johannes Lepsius Anfang des Jahrhunderts auch nach Potsdam umzog. Zu Johannes Lepsius erfahren wir noch eine Menge mehr. Einer, der in jungen Jahren die Bekanntschaft mit dem Archiv von Johannes Lepsius machte, ist Professor Hermann Golz, Dekan der Theologischen Fakultät in Halle.
Ich bin nach Halle gekommen und habe hier Theologie studiert und habe dann mich nicht so sehr interessiert für die eigene Theologie und die eigene Tradition und Kultur, sondern stärker für die osteuropäische Kultur und Kirche und Theologie und bin dabei auf die ganze große Familie der Ostkirchen, der orthodoxen Kirchen gestoßen, wie etwa der russischen oder der griechischen oder anderer orthodoxer Kirchen, die ja nicht nur Kirchen sind, sondern eine ganze Volkskultur einfach darstellen. Dann hat mich das Schicksal des armenischen Volkes sehr fasziniert. Er ist ja ein Volk, das Opfer geworden ist des ersten großen Völkermordes im 20. Jahrhundert. Und wir Deutsche sind ja ziemlich empfindsam, hoffe ich, auf dieser Stelle, da man sich doch sehr intensiv auch und aus gegebenen Anlass mit dem Schicksal des jüdischen Volkes beschäftigt hat. Und ich habe gemerkt, dass wir gerade, indem wir uns so stark mit dem Schicksal des jüdischen Volkes beschäftigen, mit dem Holocaust, passiert es manchmal, dass ein vergleichbares Schicksal anderer Völker hinter diesem Schicksal verschwindet.
Der Pfarrer Johannes Lepsius begann schon sehr zeitig, Ende des 19. Jahrhunderts, sich um die Belange der Armenier zu kümmern. Er fuhr mit einem armenischen Studenten gemeinsam in den Ostteil des Osmanischen Reiches, um dort die Opfer der ersten Massaker zu betreuen. Er baute kleine Fabriken auf und initiierte den Aufbau von Waisenhäusern.
Und Johannes Lepsius war derjenige gewesen, der sich gerade im Ersten Weltkrieg gegen die deutsche Politik als Helfer und als Dokumentarist des armenischen Volkes, des Schicksals des armenischen Volkes beschäftigt hat. Man muss wissen, dass der Name dieses Johannes Lepsius ist für die Armenier ein Name wie der Name eines Heiligen. Nicht? Er hat in der Zeit der Massaker, hat er mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Völkern, da waren Armenier dabei, da waren Schweizer, da waren Dänen dabei, Männer und Frauen, hat er Waisenhäuser aufgebaut, hat er kleine Fabriken aufgebaut, hat er Schulen aufgebaut im Osmanischen Reich und hat nach dem Völkermord und der Vertreibung der Armenier diese Arbeit weitergeführt, auch im Libanon und in Syrien. Also ist der Name dieses Mannes im ganzen armenischen Volk bekannt.
Johannes Lepsius war übrigens auch der Erste, der Veröffentlichungen und Publikationen versucht hat, über diese Massaker am armenischen Volk in Deutschland zu verteilen. Dies ging allerdings wirklich nur von Hand zu Hand, da die deutsche Militärzensur die Veröffentlichungen verboten hat. International spielen die Aktivitäten von Lepsius eine größere Rolle, auch in der Weltliteratur. Vielleicht kennt ihr das Buch Die 40 Tage des Mossadegh von Franz Werfel.
Und in diesem Buch 40 Tage des Mossadegh gibt es ein Kapitel Zwischenspiel der Götter, wo dieser Lepsius mit dem türkischen Kriegsminister zusammentrifft und versucht, den Völkermord irgendwie zu stoppen oder zu hindern. Also dieses Kapitel mit diesem Johannes Lepsius ist weltweit bekannt. Viele Menschen denken, das ist eine fiktive Persönlichkeit dieser Johannes Lepsius, aber ich habe in Potsdam bei der Tochter dann zufällig, also bin ich auf den historischen Lepsius gestoßen. Wir haben mit Hilfe dieser Papiere dann hier das kleine, aber sehr wertvolle und sehr informative Johannes Lepsius Archiv gegründet.
Der 24. April, also der kommende Sonntag, ist der Gedenktag für die Opfer des türkischen Völkermords an den ArmenierInnen von 1915. Den in der darauffolgenden Nacht zum 25. April 1915 begann man im Osmanischen Reich unzählige Menschen in Armenien und Anatolien zu deportieren und zu vernichten. Bis zu 1,5 Millionen Menschen fielen der Verfolgung zum Opfer. Verantwortlich für den Völkermord war die Regierung des Osmanischen Reichs. Gebildet wurde sie zu jener Zeit von der nationalistischen Bewegung der Jungtürken. Ihnen galt die christlichen ArmenierInnen als Verräter, die mit dem russischen Feind kollaborierten. Nach den schrecklichen Ereignissen kam es auch zur Zwangskonvertierung der Überlebenden zum Islam sowie zu weiteren Massakern und ethnischen Säuberungen während des türkischen Unabhängigkeitskriegs. Zusammen mit den Massenmorden und Vertreibungen der syrischen und griechischen orthodoxen Christen wurde so der ethnische Nationalstaat der Türkei gegründet. Der Völkermord wird in der Türkei weitgehend totgeschwiegen. Während die Türkei auch über 100 Jahre später den Völkermord nicht als solchen anerkennt, gab es in Deutschland in den letzten 2 Jahren dazu eine Entwicklung. Spät erst erkannte der Deutsche Bundestag in einer Resolution vom 2. Juni 2016 die Verbrechen an den ArmenierInnen als Genozid, also als Völkermord an. Bis heute ist die Anerkennung des Völkermords immer wieder ein Politikum in den internationalen Beziehungen mit der Türkei. Nur 31 Länder auf der ganzen Welt haben die Ereignisse als Genozid anerkannt, während die meisten HistorikerInnen von einem Genozid sprechen. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Wir erinnern an Günther T. Er wurde in der Nacht vom 20. April 2003 in einem Jugendclub bei Riesa in Sachsen ermordet. Der 35-jährige Günther T. kommt aus einem Nachbardorf und ist bekannt als arbeitslos und alkoholkrank. In der Mordnacht wurde Günther T. von den Tätern massiv misshandelt. 2 Tage später stirbt Günther T. an einem Schädel-Querbasisbruch. Die Täter waren 4 Männer im Alter zwischen 29 und 36 Jahren und wurden erst 3 Wochen nach der Tat gefasst. Sie erklärten vor Gericht, dass sie Günther T. helfen wollten und er mehrfach versehentlich auf einer Biertischgarnitur gefallen sei. Der zuständige Staatsanwalt geht vielmehr davon aus, dass die Täter in den 3 Wochen nach der Tat viel Zeit hatten, um sich abzusprechen. Die Täter erhielten lediglich wegen Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung Bewährungsstrafen zwischen 6 Monaten und 2 Jahren. Wir erinnern an Horst Gehns. Er wurde am 22. April 1997 von 4 jungen Männern entführt, geschlagen und schließlich mit einem schweren Stein erschlagen. Die Täter im Alter zwischen 18 und 29 Jahren wollten laut Staatsanwaltschaft Stralsund einen, Zitat, Assi klatschen. Diese Aussage ist ein eindeutiger Beleg dafür, dass die 4 jungen Männer aus einer sozial-darwinistischen Motivation heraus gehandelt haben. Sie wurden wegen Mordes zu Jugendstrafen zwischen 6 und 10 Jahren verurteilt. Horst Gehns ist nicht offiziell als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Mohamed Belhanji. Er wurde in der Nacht zum 22. April 2001 erst schwer misshandelt und anschließend ermordet. Die Täter waren 4 Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren. Sie trafen Mohamed Belhanji an einer Tankstelle in Greifswald, wo sie ihn schwer misshandelten. Nach der Misshandlung brachten sie Mohamed Belhanji zu einem See, wo er mit einem Stein erschlagen wurde. Laut Obduktionsbericht waren Unterkühlung und Ertrinken als Todesursachen auszumachen. Maßgeblich bedingt durch die wiederholten Schläge und Misshandlungen. Die 4 Täter wurden zu Jugendstrafen zwischen 5 und 9 Jahren verurteilt. Mohamed Belhanji ist nicht offiziell als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am 23. April ruft die Gruppe Stötteritz Nazifrei zur Demo auf. Ziel der Demo ist es, der rechten Raumnahme in Stötteritz entgegenzutreten. Rechte Strukturen haben sich in letzter Zeit konkret auf Stötteritz konzentriert. Die Demo auf die Straße, rechte Kontinuität in Leipziger Südosten brechen, beginnt am 23. April um 16 Uhr auf dem Leipziger Weiße Platz in Stötteritz. Ebenfalls am 23. April findet ein Frühlingsfest am Wagenplatz in Frankfurt statt. Die Ranzis laden zu einem Seifenworkshop, Tischtennis und Klamottentauschen ein. Das Frühlingsfest wird musikalisch untermalt und beginnt um 15 Uhr. Mehr Infos findet ihr auf der Website Demos 4 Frankfurt. Am 23. April ebenfalls lädt die Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig zu einem Stadtteilrundgang ein. In der Zeit des Nationalsozialismus war Reutnitz-Thonberg ein zentraler Ort der Zwangsarbeit in Leipzig. Bei dem Stadtteilrundgang werden Orte wie die ehemalige Riebeck-Brauerei und heutige Sternburg-Brauerei und das Gelände der ehemaligen Karl-Krause-Maschinenfabrik besucht. An diesen Orten werden einzelne Aspekte von NS-Zwangsarbeit erklärt. Treffpunkt ist der Lene-Vogt-Park bei der Eilenburger Straße in Höhe des Volleyballfeldes. Der Stadtteilrundgang NS-Zwangsarbeit in Reutnitz beginnt am 23. April um 11 Uhr. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 21. April 2022. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt:
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?